Nachbarschaftshaus. Neues aus Heißen.
Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, dieser Podcast wird offiziell von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Nachbarschaftshaus verantwortet. Dahinter stehen aber inzwischen eine ganze Reihe Leute aus der Nachbarschaft.
Dieser Podcast lebt von Ideen, Geschichten und Beiträgen von Jung und Alt. Und wir hoffen, dass Sie weiter so fleißig mitmachen. Ganz lieben Dank an dieser Stelle an die Kinder, die uns mit Gedichten, Gedanken und Gesang viel Freude machen. Wenn Sie eine Idee oder etwas mitzuteilen haben, rufen Sie uns doch einfach an. 0176 149 30705. Jetzt aber viel Spaß und gute Unterhaltung.
Rätselzeit. Die Lösung.
Das sind die Lösungen von der vergangenen Woche. Wie heißt das Mülheimer Seniorentheater? Spätlese. Zweites Rätsel. Welche dieser Fernsehmoderatorinnen wurde in Mülheim geboren? Ulla Kock am Brink.
Interessantes und Neuigkeiten.
Hallo liebe Nachbarn, wir haben Großes vor und zwar sind wir in den Vorbereitungen für eine Ausstellung hier im Nachbarschaftshaus. Thema heißen früher und heute und wir brauchen noch ein bisschen Material von euch. Alle Menschen können gerne mal bitte in ihren alten Fotoalben stöbern, ob sie schöne Bilder finden. Ja, von Häusern, von Straßen, auch gerne von Menschen und wir sammeln einfach noch Material. Wir möchten gerne mit euch ins Gespräch kommen dazu und das wird eine interaktive Ausstellung. Ja, Näheres werdet ihr in Kürze erfahren, aber ich wollte euch schon mal bitten, kramt doch mal alle zu Hause und wer was Schönes findet und Interesse hat, da was beizusteuern, kann sich hier gerne bei uns im Nachbarschaftshaus melden. Natürlich brauchen wir auch nicht nur eure Bilder von Heißen, sondern auch eure Geschichten und die fangen wir natürlich gerne hier im Podcast ein. Sprich, wir brauchen ein paar freiwillige Erzähler, die ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und die möchten wir gerne mit dabei haben. Auch hierzu könnt ihr euch einfach im Nachbarschaftshaus melden oder unter unserer schönen Podcast-Hotline 0176 149 30705.
Interessantes und Neuigkeiten.
In diesen Tagen wird im Islam das Opferfest gefeiert. Es beginnt jedes Jahr zu einem anderen Datum. Aufgrund des Mondkalenders meistens 11 Tage früher als im Vorjahr. Im Jahr 2020 findet es deswegen vom 31. Juli bis zum 3. August statt. Doch was feiern die Moslems während des höchsten islamischen Festes eigentlich? Es ist eine dieser Geschichten, die uns heute wie aus einer anderen Welt erscheinen. Ein Vater bekommt von Gott den Auftrag, seinen eigenen Sohn zu opfern. Und obwohl er seinen Sohn liebt, ist er bereit, dies zu tun. Erst im letzten Moment hält der Allmächtige ihn auf, denn er ist überzeugt vom Gottvertrauen des Vaters, der Ibrahim heißt. Sein Sohn Ismael bleibt am Leben und als Dank opfert Ibrahim einen Widder, dessen Fleisch er unter seinen Freunden und Bedürftigen verteilt. Das erste Opferfest. Das ist eine der Geschichten, die interkonfessionell uns alle verbindet. Denn im Alten Testament, in der Genesis 22, ist die gleiche Geschichte von Abraham und seinem Sohn Isaak erzählt. Und das zeigt nur, dass wir in allen monotheistischen Religionen, egal ob es Moslems, Juden oder Christen sind, uns eigentlich auf die gleichen Wurzeln beziehen. Heute gilt den Muslimen in aller Welt das Opferfest als wichtiges Fest, das sich über 3 bzw. 4 Tage hinzieht. Schon am Vortag, dem Tag von Arafat, beginnen die Rituale. Dieser Tag heißt deshalb so, weil sich an ihm alle Pilger am Berg Arafat treffen, wo sie von morgens bis abends beten. Denn das Opferfest ist für viele Moslems der Höhepunkt der jährlichen Pilgerfahrt, der sogenannten Hadsch, nach Mekka. Am Tag von Arafat fasten viele Moslems, weil sie glauben, dass ihnen dadurch die Sünden im alten und im neuen Jahr vergeben werden. In den Moscheen herrscht am ersten Tag des Opferfests dichtes Gedränge, denn alle Moslems sind aufgerufen, zum Gebet zu erscheinen. Generell spielt Familie und Beisammensein zum Opferfest eine große Rolle. Es geht um Hilfsbereitschaft, Freundschaft und Versöhnung. Kinder kriegen Geschenke und alle kommen zum gemeinsamen Essen zusammen. Am Tisch finden sich nicht nur die Familie, sondern auch Freunde und Verwandte ein. Schon an den Tagen vor dem Fest werden viele leckere Speisen vorbereitet, gekocht und gebacken.
Was Witziges!
Ein älterer Herr aus Florida besaß einen großen Bauernhof, auf dem sich auch ein stattlicher Teich befand. Der eignete sich gut zum Baden und war mit einem Eichentisch und einer Holzterrasse schön hergerichtet. Daneben standen außerdem zwei duftende Orangenbäume. Eines Abends entschied der Bauer, zum Teich hinunterzugehen, weil er eine Weile nicht dort war. Er schnappte sich einen großen Korb, um Obst zu sammeln. Als er sich dem Teich näherte, hörte er ausgelassene, kichernde Stimmen. Als er noch näher kam, sah er, dass ein paar junge Frauen nackt in seinem Teich badeten. Er machte sich auf seine Anwesenheit aufmerksam und alle schossen sofort ins tiefere Wasser, um sich zu verbergen. Eine der Frauen schrie ihn an: »Wir kommen nicht raus, bevor sie weg sind.« Der Bauer antwortete: »Ich bin nicht hier, um euch junge Frauen beim Nacktbaden zu beobachten oder euch nackt aus dem Teich zu verscheuchen.« Er hielt den Korb hoch und sagte: »Ich bin hier, um den Alligator zu füttern. Auch alte Männer können noch sehr schnell denken.« Ein Anwalt und ein Bauarbeiter stehen in der Bäckerei. Der Anwalt schnappt sich blitzschnell drei große Kekse und steckt sie in die Tasche seines Jackets. Die Verkäuferin bemerkt davon nichts. Der Anwalt flüstert dem Bauarbeiter zu: »Sehen Sie, wie clever ich bin. Das können Sie nie überbieten. Wetten?« Der Bauarbeiter sieht ihn an und sagt: »Wir Arbeiter sind immer noch cleverer als Ihr arroganten Schlipsträger. Passen Sie mal auf.« Zur Verkäuferin sagt er: »Geben Sie mir mal einen von den Keksen dort. Ich zeige Ihnen einen Zaubertrick.« Die Frau gibt ihm neugierig einen Keks und der Bauarbeiter isst ihn einfach auf. Dann sagt er: »Geben Sie bitte noch einen für meinen Zaubertrick.« Die Verkäuferin ist skeptisch, aber immer noch neugierig und gibt ihm den zweiten Keks. Auch den verschlingt er sofort. Dann sagt er: »Geben Sie bitte noch einen.« Die Verkäuferin wird jetzt ärgerlich, ist aber zu neugierig, um es zu lassen. Auch den dritten Keks isst er auf der Stelle auf. Jetzt ist es der Frau genug und sie brüllt: »Und wo ist jetzt Ihr dämlicher Zaubertrick?« Der Bauarbeiter antwortet: »Schauen Sie mal in die Tasche des Anwalts.«
Am 13. September können neben den Kommunalparlamenten auch zum ersten Mal das Ruhrparlament direkt gewählt werden. 91 Abgeordnete aus 11 kreisfreien Städten und zahlreichen Gemeinden des Ruhrgebiets werden so direkt ins Ruhrparlament einziehen. Einer von ihnen ist Rodion Bakum, der für Mülheim kandidiert. Ihn haben wir gefragt, was das Ruhrparlament eigentlich ist.
Rodion, der Regionalverband Ruhr, der hat schon seit geraumer Zeit das Ruhrparlament. Diesmal wird es direkt von den Bürgern gewählt. Parallel zur Kommunalwahl. Jetzt bekommen also am 13. September viele unserer Zuhörer die Wahlbenachrichtigung und wissen eigentlich gar nicht, was das ist. Im Vergleich zu einem Kommunalparlament, was ist das Ruhrparlament?
Also das Ruhrparlament ist im Grunde sozusagen die neue Struktur des sogenannten Regionalverbandes Ruhr, der RVR. Es ist ein Zusammenschluss aus 11 kreisfreien Städten und 4 Kreisen, die wir im Ruhrgebiet haben, oder eine Metropole Ruhr, wie wir seit einigen Jahren sagen. Da ist ein Zusammenschluss aus ungefähr 5 Millionen Menschen, die hier leben, und der hat seinen Sitz in Essen. Und es ist so, dass der RVR bisher sozusagen die aus Mitgliedern besteht, die wir indirekt auch im Rat gewählt haben, im Rat der Stadt, dorthin entsandt werden. Dort auch die Oberbürgermeister jeder Stadt auch in einem Beirat bisher mit tätig waren und im Grunde das eine große Struktur war, die im Wesentlichen, sagen wir, auch Flächenplanung, Flächenentwicklung gemacht haben. Das war ja auch sehr in den Medien, dass das auch nicht so hingehauen hat, hat wie geplant, machen viel auch sozusagen umweltpolitisches, ich sag mal, Emscher Genossenschaft ist da ein Stück weit mit angeschlossen. Und der Unterschied liegt jetzt daran, dass die Menschen in der Metropole Ruhr ihre Vertreter und Vertreter im Ruhrparlament selbst bestimmen und mitwählen können. Natürlich im Verhältnis der Stärken der einzelnen Parteien, wie sie antreten, aber am Ende haben wir ein Parlament, das direkt gewählt ist, und das direkt Gewählte führt letztendlich aber auch zu einer Aufwertung von der Bedeutung her und letztendlich auch der Kompetenz, worüber wir dann ja in der nächsten Wahlperiode mitentscheiden werden, Herr Mühler.
Verglichen mit, sagen wir mal, dem Unterschied zwischen den Staatsparlamenten und dem EU-Parlament, hat das Ruhrparlament im Vergleich zu den Kommunalparlamenten eine extrem große Entscheidungsmöglichkeit oder ist die nur sehr begrenzt?
Heute ist das nur sehr begrenzt, muss man sagen, aber das wollen wir eben ausweiten. Im Moment ist das so, dass alle 15 oder 11 kreisfreien Städte und 4 Kreise, wie ich gesagt habe, jeder macht seine eigene Tourismusstrategie, jeder seine eigene Wirtschaftsförderung, jeder hat seine eigenen Freizeitparks oder sonstigen Aktivitäten, und das wollen wir im Grunde auf einer höheren Ebene bündeln. Ich sage mal auch immer die ewige Diskussion um Mobilität und Verkehr. Jede Stadt macht im Grunde ja seinen eigenen Straßen- und Busverkehr. Gut, jetzt haben wir natürlich gemeinsam mit Essen die Gesellschaft Ruhrbahn, aber im Grunde hat jede Stadt ihre eigene Strategie, und die Essener können uns nicht sagen, was wir machen sollen, umgekehrt auch nicht. Das klingt für die Menschen im Ruhrgebiet, die ja im Grunde keine Stadtgrenzen kennen, ziemlich komisch, ist aber tatsächlich so. Und das sind so Geschichten, die man in Zukunft deutlich verbessern kann, wieso wir nicht gemeinsam, wenn wir uns schon alle als Ruhrgebietler identifizieren, ja auch den Verkehr gemeinsam regeln, die Wirtschaftsförderung und solche Geschichten, uns eben auch nicht gegenseitig ja Unternehmen wegnehmen, Einwohner, sondern dass alles eine große gemeinsame Strategie einfließt. Und das ist eben bisher nicht der Fall gewesen, weil jeder sozusagen seinen eigenen Kirchturm noch hatte, und das soll sich ändern, auch nach unserer Auffassung.
Die Entscheidung des Ruhrparlaments, sind das Empfehlungen oder sind die bindend für die Kommunen, die daran beteiligt sind?
Naja, es gibt also unterschiedliche Ebenen. Wie gesagt, das Ganze, was im Planungsbereich ist, das sind auf jeden Fall auch bindende Entscheidungen, die aber auf die jede Stadt Einfluss hat. Also wenn zum Beispiel in Herne ein Bebauungsplan aufgestellt wird, müssen wir in Mülheim auch mit darüber bestimmen, als Beispiel. Das sind sogar Planungsgemeinschaften an der Stelle. Das sind alles komplizierte Verfahren, die im Grunde heute ja wenig Sinn ergeben, weil wieso sollten wir darüber diskutieren, was in anderen Stadt gemacht wird oder nicht, obwohl es vielleicht Mülheim nicht direkt tangiert. In Zukunft soll aber eine Planung aus einer Hand geschehen. Also dass natürlich aus Essen heraus im Ruhrparlament die Planung für das gesamte Ruhrgebiet mitgedacht und mitbeschlossen wird und natürlich jede Stadt auch ein Stück weit da Mitsprache hat. Nur im Grunde können wir heute ein Veto einrichten, einlegen für das, was in Gelsenkirchen oder Dortmund gemacht wird, was selten passiert in der Praxis. Aber das sind so Formalia, wo ich sage, gut, das hat nichts mit einer gemeinsamen Strategie oder Vision zu tun. Das ist im Grunde die Aufgabe des nächsten Ruhrparlaments.
Rätselzeit.
Und hier die Rätsel von dieser Woche. Welche dieser Zechen war nicht in Mülheim beheimatet? Zeche Sellerbeck, Zeche Rosenblumendelle, Zeche Wiesche, Zeche Hugo. Zweites Rätsel. Den wievielten Geburtstag feierte die Stadt Mülheim an der Ruhr 2008? Den 150., den 200., den 350., den 400.
Manchmal sehen Veränderungen zuerst einmal negativ aus. Doch bald wirst du feststellen, dass sie nur Platz schaffen in deinem Leben, damit etwas Neues entstehen kann.
Das war Nachbarschaftshaus. Neues aus Heißen. Bis zum nächsten Mal.